Schönen guten Tag allerseits. Kann man mich verstehen? Das sieht doch gut aus. Herzlich willkommen zum Vortrag rund um Azure Site Recovery hier auf der CDC. Mein Name ist Benedikt Berger. Ich arbeite bei der Microsoft Deutschland GmbH als Technologieberater im Bereich des modernen Rechenzentrums. Und moderne Rechenzentren sind natürlich Hybrid, was wir also die gute alte klassische Infrastruktur mit dem Besten, was die Microsoft Cloud zu bieten hat, zu verbinden. Und ich möchte heute mal so ein bisschen auf die Fragestellung eingehen, die ich in vielen Q&As immer wieder treffe, dass ich das ja nur mit Microsoft-Produkten machen kann und auch immer nur dann machen kann, wenn ich ja ganz viel System Center lizenziert habe, und habe mir deswegen als Thema für heute auf die Fahne geschrieben: Microsoft Azure Site Recovery, also das Notfallrechenzentrum aus der Cloud heraus für heterogene Umgebungen. Ich werde dafür relativ viele Technologien heute in den Mund nehmen, mit denen man so im typischen Microsoft-Stack vielleicht nicht unbedingt arbeitet, aber wir bekommen dafür einen Überblick, was denn an der Stelle möglich ist. Und ich bin ein Freund von Best Practices, deswegen versuche ich auch meine Vorträge Best Practices anzuwenden. Das fängt damit an, dass man bei Präsentationen immer auf relativ viel Bewährtes setzt, nicht so viel Risiko eingeht, nicht zu viele Demos macht und schon gar nicht zu viel Neues reinbringt, nicht, dass irgendwie was schief geht. Deswegen nutzen wir das Hotel-WLAN, was in der Keynote heute Morgen so gut funktioniert hat, und Demos nicht ganz so viele. Ich habe genau 2 PowerPoint-Folien mitgebracht und den Rest gehen wir ins Produkt dahinter rein. Und bewährt sowieso ganz viel, denn das meiste von dem, was ich zeige, gab es gestern um diese Uhrzeit noch nicht, sondern wir haben heute Nacht ein neues Release von Azure Site Recovery veröffentlicht, und all das, was wir heute hier sehen, dreht sich darum. Von daher haben wir doch beste Voraussetzungen dafür. Möchte jemand mehr als 2 PowerPoint-Folien sehen? Na, Überraschung haben wir auf jeden Fall an der Stelle dabei. Worum dreht es sich? Wir haben heute in diesem Track schon relativ viel zum Thema Backup in Kombination mit Microsoft Azure gehört. Wir haben eine klassische Infrastruktur immer mitgebracht, in meinem Fall einen Hyper-V-Failover-Cluster, der einen zentralen Speicher, ein SAN, nutzt, um einen Teilaustausch zu ermöglichen. In diesem Hyper-V-Cluster betreiben wir natürlich Virtual Machine, die üblichen Funktionalitäten mitbringen, Live-Migration etc. Und jetzt geht es darum, eine Datensicherungsinfrastruktur aufzubauen, wie wir es in den vergangenen Vorträgen gesehen haben. Eine klassische dateibasierte Sicherung mit dem Windows Server Backup oder eben das Enterprise Backup Werkzeug, Data Protection Manager oder den Azure Backup Server für zentralisierte Sicherungen von Applikationsworkloads nach Azure. Hierbei nutzen wir Azure als günstige Speicherablage, machen uns die Vorteile der Cloud dafür zunutze. In dem Moment, wo wir aber sagen, wir haben jetzt den Bedarf, eine Wiederherstellung durchzuführen, oder wir sagen, wir haben was gelöscht und möchten das wieder haben, dann kann der Restore ganz schön dauern. Ich nehme das Szenario, dass genau dieses schöne zentrale SAN-System, was wir hier haben, plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Donnerstag um 14 Uhr, kurz nach dem Mittagessen. Und wir haben unseren 5 Terabyte File-Server jetzt zum Glück in die Cloud gesichert und stoßen dann mal das Restore an. Im Idealfall haben wir unsere Backups noch verschlüsselt, müssen also die Backups erstmal entschlüsseln, müssen sie irgendwo wieder an eine Serverpartition hängen, und kurzum, es kann ein bisschen dauern, bis wir wieder arbeiten können. Und neben dem Backup-Ansatz, wo es um lange Vorhaltezeiten von Backups geht, um Archivierungsszenarien geht, bieten wir deswegen mit Azure Site Recovery im Disaster Recovery Umfeld Lösungen an, mit denen wir eben auf eine kontinuierliche Replikation setzen, die nicht erst einen langen Recovery-Prozess braucht, sondern sehr, sehr kurze Wiederanlaufszenarien ermöglicht. Ein Beispiel dafür im File-Services-Umfeld, wo wir auch über Business Continuity natürlich sprechen, wäre auch das Thema Store Simple, dass wir einmal als physische Appliance, als echte SAN oder auch als virtuelle Maschine für Hyper-V, aber auch für VMware anbieten. Da sind wir schon so ein bisschen in der Heterogenität, wo ich unstrukturierte Daten, wie ich sie auf einem File-Server zum Beispiel vorfinde, Gruppenlaufwerke, Home-Shares etc., auf einem Store Simple Appliance oder virtuelle Maschine auslagere. Und dieser Appliance sorgt dafür, dass alle Daten, die jetzt auf meinem File-Server sich befinden, in die Cloud erstmal kopiert werden. Dort habe ich dann die Möglichkeit, vom inaktiven Set, diesen replizierten Datenset, einen Backup durchzuführen. Aber ich habe auch die Chance, im Fall der Fälle, wenn meine lokale Infrastruktur nicht zur Verfügung steht, diese Services in der Cloud entsprechend sofort wieder in Betrieb zu nehmen, mit sehr, sehr kurzen Wiederanlaufzeiten. In dem Store Simple Szenario ist es sogar so, dass ich Daten, auf die ich nicht regelmäßig zugreife, ausschließlich in Microsoft Azure vorhalte und damit den Platz auf meinem teuren Enterprise Storage für wichtige Dateien freigebe. Und ich habe dann ein Store Storage-Tiering nicht nur über schnelle SSDs und klassische Festplatten, sondern auch über das Cloud-Szenario raus. Ich nutze also mehr als nur günstigen Storage als Cloud-Vorteil, sondern die Flexibilität und die Elastizität von Microsoft Azure dabei aus. Der Moment, wo ich sage, ich möchte aber auch Disaster Recovery nicht nur für meinen Fall, sondern für meine gesamte Infrastruktur zu ermöglichen, repliziere ich meine Daten, meine Applikationen entweder auf Applikationsebene, in dem Fall jetzt ein SQL Cluster mit Always-On-Funktionalität, wo eben auch Microsoft Azure ein Knoten von sein kann, oder ich repliziere über Azure Site Recovery auf Maschinenbasis. Maschinenbasis meine ich der Stelle Hyper-VVMs, aber genauso gut virtuelle Maschinen auf VMware-Basis oder auch physische Serversysteme, also all das, was die Grundlage von unserem Rechenzentrum dabei bietet. Die maschinenbasierte Replikation mit Azure Site Recovery hat den Vorteil, dass ich das unabhängig vom Workload durchführen kann. Ja, ich muss nicht darauf achten, ob da jetzt eine Microsoft SQL-Datenbank oder vielleicht ein anderes Produkt drin läuft. Dem Moment, wo ich aber sage, ich möchte im Desasterfall nicht erst eine virtuelle Maschine starten müssen, was immer noch viel schneller geht, als wenn ich jetzt einen Restore durchführe, aber eben ich ein Betriebssystem starten muss. Für die Failover auf Applikationsebene habe ich dann eben schon einen laufenden Dienst, wie zum Beispiel Microsoft SQL Server, und übergebe nur noch die Datenbank und habe dann eben wieder Anlaufzeiten von wenigen Sekunden. Bei der maschinenbasierten Replikation können wir uns das Ganze so vorstellen, dass ich meine hier befindlichen virtuellen Maschinen kontinuierlich nach Microsoft Azure repliziere. Traffic nach Azure kostet mich kein Geld, das heißt, der Datenfluss ist schon mal ziemlich kostengünstig, und diese Replikation der virtuellen Maschine liegt in Azure auch als virtuelle Maschine vor, eine 1:1-Kopie meiner VM. Nur, dass sie eben ausgeschaltet ist und ich warte darauf, dass in meiner primären Infrastruktur ein Problem entsteht, um dann dieses Replikat in Azure zu starten. Der Vorteil ist, eine ausgeschaltete Virtual Machine in Azure kostet nochmal genau was? Nichts. Die reine virtuelle Maschine bezahle ich erst, wenn ich sie einschalte. Das, was ich in dem Szenario an Kosten verursache, ist der Speicherplatz, den ich durch meine Replikation belege. Aber wir haben in den vergangenen Vorträgen schon gehört, dass Speicherplatz in Microsoft Azure besonders kostengünstig ist und eben die Servicegebühr zur Nutzung des Dienstes Azure Site Recovery. Der Vorteil hierdurch ist, dass ich eben dann wirklich nur nach Verbrauch bezahle, dass ich plötzlich ein Backup-Rechenzentrum für Unternehmen jeder Größenordnung ermöglichen kann. Unternehmen im SMB-Umfeld, Mittelständler, die es nie gewagt haben, Geld für einen eigenen Backup-Standort in die Hand zu nehmen, sondern sagen, ich hoffe, dass ein derartiges Desaster-Szenario bei mir nie eintritt, und versichere mich nicht dagegen, weil der Kosteninvest einfach zu hoch ist. Und hier haben wir mit Microsoft Azure über Azure Site Recovery eben ein Backup-Rechenzentrum on-demand zur Verfügung, was ich erst bezahle, wenn ich es benutze. In dem Moment, wo ich natürlich die virtuellen Maschinen in Azure in Betrieb nehme, weil ich zum Beispiel ein Desaster-Szenario habe oder weil ich einfach mal testen möchte, ob das Ganze sauber funktioniert, dann bezahle ich eben für die Compute-Leistung der virtuellen Maschinen, die ich in Azure in Anspruch nehme. Das ist so die Differenzierung zu den Backup-Szenarien, die wir am Vormittag gesehen haben, wo ich eben Daten zur Ablage und zur Archivierung habe, die ich eben im Bedarfsfall wiederherstellen muss. Und im ASR-Szenario fahre ich replizierte Systeme, die ich nicht weiter auspacken muss, einfach nur hoch. Das heißt, ich habe den Startvorgang als Wiederanlaufdauer. Diese Replikation erfolgt kontinuierlich, sodass ich im besten Fall nach wenigen Minuten mit meiner Infrastruktur wieder online bin und praktisch keinen Datenverlust dahinter habe. Und wenn wir das mal im Vergleich setzen zu den klassischen Szenarien, wo ich vielleicht die Backup-Tapes von heute Nacht, das File-Server-Backup lief heute Nacht nicht so gut, also die Tapes von vorgestern Nacht nehme, und wir plötzlich über 48 Stunden Datenverlust reden. Und wie lange brauche ich denn, wenn ich meinen 5-Terabyte-File-Server von langsamen Festplatten, im schlimmsten Fall vom Band, wiederherstellen möchte? Eine ganze Zeit. Und hier haben wir eben die Chance, relativ schnell eine Infrastruktur in Betrieb zu nehmen. Das war meine erste PowerPoint-Folie. Gehen wir ein bisschen in die Technik rein, denn wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. In dem bekannten Szenario habe ich auf meinen Hyper-V-Hosts einen kleinen Agent installiert. Das ist der gleiche Agent, den wir schon im Backup-Szenario heute Morgen kennengelernt haben, nämlich den Mars Agent, der Azure Site Recovery Services Agent, der letztendlich geänderte Blöcke an meinen virtuellen Maschinen erkennt und kontinuierlich nach Microsoft Azure in meinen Recovery Vault repliziert. Was genau ein Recovery Vault ist, lernen wir gleich noch näher kennen. Ich brauche dafür nichts anderes als ein Hyper-V-Host. Ich brauche dafür kein System Center. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich sehr, sehr viele Hyper-V-Hosts managen möchte, die Replikation nicht über jeden Hyper-V-Host einzeln zu verwalten, sondern über System Center Virtual Machine Manager zu zentralisieren. Bedeutet, ich kann System Center nutzen, um mir die Administration von sehr, sehr vielen Hosts zu vereinfachen. Ich bin aber nicht zwingend darauf angewiesen. Zusätzlich, weil wir reden hier über Heterogenität, haben wir auch die Chance, VMware-VMs nach Azure zu replizieren. Hier installieren wir jetzt unseren entsprechenden Agent nicht auf den VMware-Hosts, sondern in den zu replizierenden Elementen. Wir haben einen Mobility-Service genannten Agent, der letztendlich die Änderungen auf Block-Ebene, das ist ein kleiner Filter-Level-Treiber, dann in den entsprechenden Betriebssystemen erkennt. Wenn ich von entsprechenden Betriebssystemen rede, dann können das Windows-Betriebssysteme sein, aber genauso Linux-Betriebssysteme und ich bin unabhängig von den darin betriebenen Applikationen. Weil die Anzahl meiner VMs in meiner VMware-Farm relativ hoch sein kann, replizieren wir jetzt nicht von jeder VM direkt nach Azure, sondern cachen die Geänderungen auf einem oder mehreren Replikations-Gateways, auch Management-Server genannt, der dann eben zentralisiert die Kommunikation mit Microsoft Azure vornimmt. Hier habe ich dann eben die ausgeschalteten virtuellen Maschinen und in dem Moment, wo diese Infrastruktur nicht zur Verfügung steht, kann ich dann einen vordefinierten, von mir vorher orchestrierten und sauber getesteten Prozess anstoßen, der im Idealfall ein Ein-Klick-Szenario ist. Die Frage, die häufig kommt, ich komme gleich zu Ihrer Frage, ist, kriege ich das auch automatisiert hin, dass ich in dem Moment, wo diese Infrastruktur nicht mehr zur Verfügung steht, hier alle Systeme hochfahre? Ja, kann ich problemlos tun. Das ist ein PowerShell-Einzeiler, den ich auch dabei habe. Und ich gebe dem jeden Kunden, der danach fragt, und das tut fast jeder, empfehle aber jedem Kunden dabei, setzen Sie es nicht ein. Warum? Was passiert denn in dem Moment, wo ich genau diese Abhängigkeit schaffen will? Ich führe aus der Cloud, aus Azure heraus, eine hochkomplizierte ICMP-Echo-Request-Abfrage durch. Deutsch Ping. Ja, und prüfe heraus, ist denn meine Primärinfrastruktur noch verfügbar? Und für den Fall, dass sie das nicht ist, fahre all die Systeme hier hoch. Das ist für so einen Desasterfall, mein zentrales SAN-System geht kaputt oder ich habe meinen File-Server aus Versehen mit so einem Verschlüsselungstrojaner einmal durchverschlüsselt, ist das ganz hilfreich. Für den Fall der Fälle, dass aber gerade ein Bagger ein bisschen auf meiner Internetleitung sitzt, könnte dieses Szenario sich zum Nachteil auswirken, weil ich dann im schlimmsten Fall alle meine virtuellen Maschinen mit identischem Inhalt und identischen Namen in meinem logischen Netzwerk doppelt online habe. Und dieses Szenario möchte man ganz gerne vermeiden und deswegen empfehle ich, das Aufgeben eines ganzen Standortes wirklich als bewusste, manuell angetriggerte Entscheidung eines Disaster-Recovery-Prozesses durchzuführen, denn Disaster-Recovery ist keine reine Technologiethematik, sondern steckt viel Prozessthema dahinter. Wir liefern das technische Werkzeug, um es eben in Ihre Prozesse entsprechend einzuarbeiten. Reicht das an theoretischen PowerPoint? Ich stelle erstmal die Frage, sieht gut aus, jetzt zu Ihrer Frage. Ja. Schauen wir uns gleich an. Wir installieren mal so eins gleich. Ja. Die Replikation on the fly sorgt in allen Fällen dafür, dass hier eine Azure-kompatible VM betrieben wird. Überraschenderweise setzen wir bei Microsoft Hyper-V als Hypervisor dahinter ein. Die Konvertierung erfolgt on the fly bei der Replikation. Sie müssen nichts weiter dabei tun. Wir machen das sowohl für VMware-VMs, aber wir konvertieren auch Hyper-V-VMs. Warum? Microsoft Azure hat ganz bestimmte Anforderungen an virtuellen Maschinen, dass sie Azure-kompatibel sind, die sehr, sehr viele Hyper-V-Hosts oder auch die darauf betriebenen VMs erstmal nicht automatisch erfüllen. Und wir erwarten jetzt nicht von unseren Kunden, dass sie jetzt ihre On-Premises-Infrastruktur Azure-kompatibel konfigurieren, sondern auch hier sorgen wir bei der Replikation dafür, dass sie Azure-kompatibel wird. Von daher betreiben wir jetzt keine VMware-Hosts in Azure oder haben jetzt irgendwelche VMDK-Dateien dort, sondern wir sorgen dafür, dass das kompatibel ist und zwar in beide Richtungen. Bedeutet, wenn ich den Failback irgendwann durchführe, sieht alles wieder so aus wie vorher.
Kann ich da aber auch migrieren?
Das ist der bequemste Weg nach Azure zu migrieren, weil diese Replikation im laufenden Betrieb erfolgt. Viele Migrationstools, die ich so finde, sorgen dafür, dass ich sage, fahre die Maschine runter, lade die Festplatte hoch und fahre sie in Azure wieder hoch, habe ich relativ viel Downtime und ich muss eben die ganzen Anpassungen zur Azure-Kompatibilität manuell durchführen. Hier passiert das automatisch on the fly, ist deswegen eines der beliebtesten Replikationswerkzeuge und das Charmante ist, Azure Site Recovery ist im ersten Monat kostenfrei. Bedeutet, Sie haben 31 Tage pro VM Zeit, Ihre Migration durchzuführen und dann haben Sie eben keine Kosten für den Service an sich. Frage hier vorne. Mhm. können wir ja zwischendurch drüber sprechen. Letztendlich müssen wir uns einfach bewusst machen, dass ich auf beiden Seiten ein echtes Software-Defined Networking habe. Bedeutet, ich habe hier ein IP-Adress-Segment, was ich natürlich in meinem eigenen Rechenzentrum benutze, was ich nicht zu verändern brauche. Und ich habe die Chance, in dem Moment, wo ich jetzt diese Maschinen hier rüber repliziere, auch dieses IP-Adress-Segment mit nach Azure zu nehmen. Ich empfehle immer, das nicht zu tun, sondern ich empfehle, ein anderes IP-Adress-Segment zu wählen. Warum? Ich habe hier zwischen, wenn ich jetzt eine Teilumschaltung habe, immer das Thema Routing und das gleiche Subnetz an verschiedenen Standorten in Betrieb zu nehmen, ist immer sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, für die hierhin replizierten virtuellen Maschinen eine alternative IP-Adress-Konfiguration einzuspeisen beim Failover-Vorgang und haben dann eben andere Subnetze dann dahinter. Wie mache ich das mit öffentlichen IP-Adressen? Ist die Frage, die sich meistens daran anschließt. Wir bieten einen Service an, der nennt sich Azure Traffic Manager. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Load Balancer, den wir in Azure anbieten, der aber auch DNS-Proxy-Funktionalitäten mitbringt und in der Lage ist, im Desasterfall dann eben den Zugriff auf meine öffentlichen DNS-Namen nicht mehr auf meine On-Premise-Infrastruktur, sondern dann eben auf mein Azure-Netzwerk, meinen persönlichen Azure-Tenant zu schwenken. Und wenn ich dann noch für den internen Zugriff VPN-Verbindungen, das sind ganz normale IPsec-VPNs, für Standortverbindungen oder auch Point-to-Site-Verbindungen aufbaue, habe ich die Chance, eben genau auf diese betriebene Infrastruktur zuzugreifen. Und wenn ich das möchte, kann ich sogar diese grüne Verbindung hier als dedizierte Verbindung, kann man sich vorstellen, wie ein sehr langes Netzwerkkabel, ExpressRoute genannt, zwischen einem Azure-Rechenzentrum meiner Wahl und meinem Rechenzentrum aufbauen, um eben Bandbreite und Latenz bestmöglich zu gewährleisten, dass ich eben nicht das öffentliche Internet verwende, sondern eine private, dedizierte Verbindung. So viel erstmal als grober Überblick. Wir können da gerne aber noch später einsteigen. Letzte Frage.
Klappt es dann auch wieder zurück? Also kann ja. Ich von einer Azure und von Azure dann zum Beispiel wieder auf eine Hyper-V-Maschine zurück?
In dem Moment, wo ich sage, ich habe hier eine VMware-VM, die ich hier rüber repliziere und ich möchte ein Failback machen, habe ich auch das Failback in eine VMware-Umgebung hinterher wieder. Von daher habe ich jetzt im Rahmen des Azure Site Recovery Prozesses den Weg zurück, jetzt ohne den Umwandlungsvorgang auf eine andere Plattform. Was jemand machen kann, ist einfach die in Azure befindliche Hyper-V-VM mir herunterzuladen und auf meinem Hyper-V-Host on-premise zu starten. Das funktioniert. So, genug der Vorrede. Ich schwenke einmal raus aus der PowerPoint-Präsentation und wir schauen mal rein in das aktuelle Azure-Portal. Seit heute Morgen 3.35 Uhr deutscher Zeit haben wir die Chance, alle Azure Site Recovery-Dienste auch in der aktuellen Azure-Portal-Version zu nutzen, inklusive der Abbildung im Azure Resource Manager-Modell, inklusive dem von Ihnen gerade angesprochenen Failback auch mit VMware, inklusive der Unterstützung von allen Windows- und Linux-Distributionen, die eben heute in Azure betrieben werden, mit einer ganz kleinen Ausnahme, der eine oder andere hat es vielleicht gehört, es gibt ein Support-Programm, um Windows Server 2003 Instanzen noch auf Azure weiter zu betreiben. Windows Server 2003 ist, weil es aus dem generellen Support bei Microsoft rausgelaufen ist, nicht kompatibel mit Azure Site Recovery, aber hat hoffentlich auch keiner mehr von Ihnen im Einsatz. Wir gehen mal den Weg Ende zu Ende durch. Wie komme ich jetzt zu so einer entsprechenden Instanz? Ich klicke im aktuellen Portal auf Neu. Vertrauen mal dem Internet unter dem Punkt der Verwaltung. Ich kann aber auch einfach nachsuchen. Gibt es jetzt den Backup- und Site-Recovery-Tresor? In der vorangegangenen Service-Version waren das jeweils getrennte Tresore. Was muss ich mir unter so einem Tresor vorstellen? Einen virtuellen Tresor, der besonders geschützt ist, was die Datenablage angeht. Wo ich persönlich aber das Schloss einbaue, bedeutet, ich steuere den Zugriff, wer an diese Daten entsprechend rangekommt. Dieser Tresor, der bekommt von mir einen logischen Namen. Wir sind auf der CDC in Deutschland. Das ist meine Instanz Nummer 1. Wähle meine Azure Subscription aus. Erstelle eine neue Ressourcengruppe dazu. Sage, die möchte ich gerne am Dashboard haben und erstelle mir diesen Tresor. In diesem Tresor kann ich dann Backup-Daten ablegen über die Sicherungswerkzeuge, über die wir gesprochen haben, aber eben auch meine Maschinen mit Azure Site Recovery replizieren. Das Anlegen dieses Tresors dauert ungefähr eine Minute und dann haben wir die Möglichkeit, dahingehend zu arbeiten. Ich nehme jetzt mal nicht das Szenario, was ich auf der PowerPoint gezeigt habe, sondern wir wollen ja in die Heterogenität rein und ich habe jetzt ein paar Linux-VMs vorbereitet, die auf VMware-Hosts laufen, ja, also typische Microsoft-Workloads, um einfach mal den Beweis anzutreten, dass wir die eben auch nach Azure bringen können und jetzt habe ich vielleicht noch nicht so die Ahnung, was ist ein Service, der ganz neu released ist, wie bekomme ich jetzt meine virtuelle Maschine Azure? Dafür haben wir hier ein Erste-Schritte-Guide, oder Wizard hat man dazu früher gesagt, wo wir die Chance haben, unsere Infrastruktur vorzubereiten. Das komplette Management erfolgt aus Azure heraus. Wir haben eine kleine On-Premises-Komponente, die installieren wir gleich mal, aber letztendlich die Steuerung, Einrichtung und Konfiguration erfolgt aus dem aktuellen Azure-Portal. Wir müssen zunächst unsere Infrastruktur dafür vorbereiten, die entsprechenden Replikationen durchführen zu können. Und dafür haben wir jetzt hier die Auswahl des Szenarios. Ich habe die Chance, zwischen zwei eigenen Rechenzentren zu replizieren und Microsoft Azure als Management- und Orchestrierungsinstanz und gegebenenfalls fürs Monitoring zu verwenden. In meinem Fall möchte ich aber auch Azure als Backup-Rechenzentrum nutzen, um mit den eigenen Invest zu sparen. Und ich habe hier die Chance, eben Hyper-VVMs, VMware-VMs oder eben auch physische Serversysteme anzubinden. Wir arbeiten mal mit VMware-VMs, wähle das Szenario aus. Und jetzt bekomme ich szenariospezifisch die entsprechenden Schritte mitgeteilt, die ich eben abarbeiten muss, um dieses Szenario durchführen zu können. In meinem Fall sagt, naja, diesen Replication-Server, der braucht mindestens die Rolle Configuration-Server, damit du entsprechend Maschinen replizieren kannst. Die Configuration-Server sorgen dafür, dass eben die Kommunikation zwischen dem Azure-Portal und meiner Infrastruktur erfolgt. Es ist also jetzt nicht so, dass Azure jetzt mit meiner VMware-Infrastruktur und mit jeder VM spricht, sondern eben nur mit dem zentralen Management-Server, um den Netzwerkverkehr dort klein zu halten. Diesen Configuration-Server müssen wir anlegen und das ist die On-Premise-Komponente. Wir müssen jetzt keine virtuelle Maschine in Azure oder sowas dafür betreiben, sondern wir haben die Möglichkeit, diese Komponente On-Premise durchzuführen. Dazu bekommen wir zwei Download-Links, nämlich einmal für das Produkt selber, ungefähr 500 Megabyte an Software erwarten wir uns da und den Tresor-Schlüssel, das ist das Schloss für meinen Vault, der eben dafür sorgt, dass ich eine gesicherte Verbindung zwischen meiner bestehenden Rechenzentrumsinfrastruktur und Microsoft Azure stattfindet. Dazu springe ich mal rüber auf eine entsprechende virtuelle Maschine, wo ich dieses 500 Megabyte Paket schon mal runtergeladen habe und schon mal ein paar Voraussetzungen installiert habe, auf die ich gleich zu sprechen komme, um einfach den Deployment-Vorgang ein bisschen zu beschleunigen. Wir möchten also jetzt genau diesen Management-Server installieren. Das ist jetzt eine ganz frische Umgebung, deswegen ist es jetzt der erste Server. Dieser Server nimmt dann die geänderten Blöcke von all meinen Quellmaschinen, von VMware und physischen Serversystemen entgegen. Wenn ich davon jetzt sehr viele Maschinen habe, ich sage mal mehr als 100, dann kann es sein, je nach Konfiguration, dass ich vielleicht mit einem Management-Server nicht auskomme und kann deswegen mehrere zur Verfügung stellen. Wie viel Performance ich diesen Management-Server stecken muss, hängt so ein bisschen von der Änderungsrate natürlich ab, wie viel geänderte Blöcke darauf laufen. Wir haben auf Azure.com im Bereich der Azure Site Recovery Dokumentation aber Sizing-Empfehlungen, was so Hausordnung der Anzahl der VMs angeht, zu der Konfiguration dieses Servers. Typischerweise liegen die so bei 4 CPU-Kernen, 16 GB Arbeitsspeicher und eben Storage gemäß der Änderungsrate. Ich erkläre gleich aber noch, wie man relativ gut rausfindet, wie viel Änderungsrate mich vermutlich in meinem Szenario erarbeitet. Da wir über Heterogenität sprechen, nutzen wir mal MySQL als Datenbankserver für unseren Management-Server, der relativ wenig Informationen hält, nämlich die Informationen, welche virtuellen Maschinen discovered werden und die Credentials hält, mit denen ich eben in meiner Infrastruktur unterwegs bin. Denn wir replizieren Benutzername und Kennwörter, die ich on-premise in der Kommunikation benutze, nicht nach Microsoft Azure, sondern die werden ausschließlich in ihrer Infrastruktur dabei vorgehalten. Damit die Verbindung nach Azure funktioniert, muss Internet da sein. Das ist jetzt so ein bisschen der kritische Punkt hier, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, sonst wird es eine kurze Demo und habe dann eben einen, ich sag mal, Single Point of Communication zwischen meinem bestehenden Rechenzentrum und Microsoft Azure. Das sieht sehr, sehr gut aus. Internet haben wir. Dann haben wir auch gute Chancen, bei den weiteren Voraussetzungen erfolgreich zu sein. Er prüft, müssen wir den Server nochmal neu starten, falls irgendwelche Voraussetzungen vorinstalliert werden. Er prüft, ob das Betriebssystem das Richtige ist. Jetzt versucht er herauszufinden, ob die Uhrzeit richtig geht. Das ist tatsächlich ein relativ kritischer Punkt. Man sollte darauf achten, dass die VM auch geht. Ich habe NTP bei mir nicht freigeschaltet in der Firewall. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Check klappt, sehr, sehr niedrig. Er hindert uns aber zum Glück nicht am Setup. Ich habe durch eine manuelle Sichtprüfung sicher gestellt, dass die Uhrzeit auch tatsächlich richtig geht. Und dann überprüft ihr noch, ob der Server über genug freien Speicherplatz verfügt. Das Setup empfiehlt, unabhängig von der Anzahl der Maschinen und der Änderungsquote, 600 GB freien Speicherplatz. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, sondern machen Sie es wirklich vom konkreten Sizing dann dahinter abhängig. Das Setup erfolgt dann praktisch unattended. Ich kann das Ganze auch per PowerShell anstoßen, aber dann ist die Experience für die Demo hier nicht ganz so charmant. Alle Voraussetzungen, die ich auf der Microsoft-Seite habe, bringe ich mit. Ich habe eine Voraussetzung von VMware-Seite installiert, die sieht man hier so ein bisschen, nämlich die Power-CLI-Tools. Das ist letztendlich der Kommunikationsweg, wie mein Management-Server mit meiner vSphere-Umgebung sich austauscht. So, Uhrzeit hat er nicht überprüft, weil per NTP nicht rauskommt, aber stelle ich so sicher, dass sie richtig geht. Freien Speicherplatz könnte ich mehr haben. Für meine Infrastruktur reicht sie aber aus. Meine MySQL-Datenbank wird mit hochkomplizierten und streng geheimen Kennwörtern gesichert. Man sollte darauf achten, dass man auch wirklich nicht mehr Sonderzeichen nimmt, als die MySQL verträgt. Dafür können wir nichts, sondern das liegt an der Datenbank. Ich werde jetzt abgefragt, ob ich nur physische Serversysteme discoveren möchte oder eben auch mit VMware kommunizieren möchte. Wir machen es uns einfach und sagen, wir möchten mit der VMware-Integration arbeiten, weil wir dann die Liste der virtuellen Maschinen, die Hardware-Konfigurationen direkt aus dem vCenter oder einem ESX-Host auslesen können. Also nicht jede Maschine einzeln konfigurieren müssen, was es ganz angenehm macht. Dafür überprüft er jetzt, ob die entsprechende Voraussetzung der Power-CLI-Tools installiert sind. Kurze Frage zwischendurch. Ja. Wir definieren jetzt eine virtuelle Maschine auf unserem Netzwerk. Genau. Das ist eine physikalische Maschine. Das ist in meinem Fall eine virtuelle Maschine. Ich empfehle das, um als virtuelle Maschine zu tun. Wenn Sie möchten, kann das auch eine physische Maschine sein. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Applikation, eine Server-Applikation auf einem Windows-Betriebssystem, die geänderten Blöcke Ihrer Infrastruktur entgegennimmt. Weil die relativ viel Netzwerkkommunikation macht, sollten Sie die in Ihrer Infrastruktur betreiben. Sie hat direkte Internetkonnektivität nach Azure, eignet sich deswegen auch, ich sag mal, DMZ-nah, was die Platzierung angeht, aber ist ein System in Ihrer Infrastruktur. Genau, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte ein bisschen Scale-Out betreiben, kann ich eben auch zusätzliche zur Verfügung stellen, das ist gar kein Problem. Ich gehe weiter, installiere ein Standardsverzeichnis. Wenn ich jetzt mehrere Netzwerkinterfaces in dieser Maschine habe, wähle ich aus, über welches Netz die Replikation der Daten stattfinden soll, damit ich eben mein Managementnetz nicht lahmlege. Die Kommunikation nach außen erfolgt über zwei Ports, nämlich 443 HTTPS und 9443 für die entsprechenden Änderungsdaten der virtuellen Maschine. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, meinen ebenfalls heruntergeladenen Tresorschlüssel anzugeben. Dieser Tresorschlüssel ist 5 Tage ab Download gültig und sorgt dafür, dass die entsprechenden privaten Schlüssel mit dem Azure Site Recovery Tresor verknüpft werden. Der Private Key bleibt dabei ausschließlich in meiner Umgebung, den kriegt Microsoft nicht zu sehen. Im Tresor ist dann der Public Key als entsprechendes Gegenstück dahinter, bekomme die Zusammenfassung und führe dann die entsprechende Installation durch. Wir haben den Hinweis schon gesehen, die dauert ungefähr 30 Minuten, also gucken wir jetzt zur Installation der weiteren Sessionverlauf stillschweigend zu und hoffen, dass die erfolgreich ist. Nein, das natürlich nicht, sondern den Schlüssel habe ich hier runtergeladen. Genau. Ganz genau. So, während die Installation läuft, wechsle ich mal schnell auf eine Umgebung, wo ich diese Installation schon erfolgreich hinter mich gebracht habe, damit das Ganze nicht zu langweilig wird. Was erwartet uns am Abschluss der Installation? Ich bekomme dieses Fenster hier einmal dargestellt, wo ich dann die Chance habe, kleinen Moment, wo ich dann die Chance habe, hier Accounts hinzuzufügen, die in der Kommunikation benutzt werden. Ich sehe bei mir gerade nichts, deswegen üben wir das nochmal. So, das sieht besser aus. Ich bin hier jetzt auf meinem Management-Server, den wir gerade installiert haben, und führe jetzt hier einen Vorgang aus, der die Benutzer-Accounts, die ich für die interne Kommunikation nutze, in der MySQL-Datenbank speichert. Zum Beispiel der Benutzer-Account, der mit dem vCenter kommuniziert, das muss ein Administrator-Account auf dem vCenter sein, um eben die Liste der virtuellen Maschinen und deren Hardware-Konfiguration auszulesen. Das Kennwort, was ich hinterlege, wird eben ausschließlich on-premise gespeichert und deswegen konfiguriere ich es auf der on-premise-Umgebung. Das ist der einzige und auch letzte Konfigurationsschritt, den ich in meiner Infrastruktur durchführe, und der Rest erfolgt dann wieder im Azure-Portal. Ich habe jetzt hier, weil mein Konfigurationsserver fertig installiert ist und durch den hinterlegten Schlüssel Kommunikationsverbindung aufgenommen habe mit meinem vordefinierten Tresor, meinen Konfigurationsserver hier automatisch in der Auswahl. Den nächsten Schritt geht es dann darum, eben ein vCenter hinzuzufügen. Da gebe ich ihm entsprechenden Namen ein, eine IP-Adresse, über die mein Management-Server mit meiner VMware-Infrastruktur kommunizieren kann. Ich muss jetzt also nicht irgendwelche Ports von meiner VMware-Infrastruktur nach außen öffnen, sondern ich muss nur dafür sorgen, dass die eben eingerichtete Management-VM in der Lage ist, mit entweder meinem vCenter oder einzelnen ESX-Hosts zu kommunizieren, wähle den Port fest und habe hier ausschließlich den hinterlegten Namen der eben hinterlegten Credentials zur Verfügung, aber eben nicht den Benutzernamen oder das Kennwort. Genau. Genau, die Namen dieser Daten, die Verbindung ist halt jetzt, die Kommunikationsverbindung ist da, aber die Credentials verbleiben eben on-premise. Jetzt sage ich, ich möchte eben diesen Configuration Server als Quelle nutzen, um meinen virtuellen Tresor in Azure in Betrieb zu nehmen. Und auch das ist eine Neuerung, die gestern noch nicht ging, dass ich jetzt eben auch die Chance habe, vollständig im VMware-Szenario den Resource Manager, also Azure Resource Manager Modell für Failover und Failback in Kombination mit VMware zu nutzen. Der Wizard prüft dabei meine Voraussetzungen, er prüft, ob ich denn genug Speicherkonten zur Verfügung habe. Ich habe bei Standard Storage ungefähr 40 virtuelle Maschinen mit einer Datendisk die Chance, auf einem Speicherkonto abzulegen. Soll ich das nächste nehmen? In meinem Fall habe ich 26 kompatible Speicherkonten zur Verfügung, das ist ganz gut. Kleiner Trick am Rande dabei, im VMware-Szenario kann ich auch Speicherkonten verwenden, die Premium Storage verwenden. Wenn ich jetzt also einen Microsoft Exchange Server habe, er sagt, ja, da ist ein Azure supported, aber nur wenn er auf Premium Storage läuft, dann kann ich das hier in diesem Szenario darüber auch abbilden. Neben dem Speicher brauche ich natürlich dann in Azure auch ein Netzwerk. Das Netzwerk kann ich an dieser Stelle konfigurieren und sage, ich habe ein logisches Netzwerk vorhanden, in dem meine virtuellen Maschinen dann betrieben werden, wenn sie in Azure hochgefahren werden. Das kann ein IP-Adress-Segment sein, was Sie sich aussuchen. Das kann eine Größenordnung haben, die ungefähr den virtuellen Maschinen entspricht, weil wir mal wachsen können, kann es auch ein bisschen größer sein. Da sind wir sehr, sehr flexibel und wir haben die Chance, durch die entsprechende Funktionalitäten von Azure Site Recovery eben eine andere IP-Adresskonfiguration sowohl in Windows-Systeme als auch in Linux-Systeme beim Startvorgang eines Failovers zu initiieren. Sie müssen jetzt also nicht irgendwelche manuellen Konfigurationen vornehmen, sondern haben den Vorteil der ASR-Plattform dort entsprechend drin. So, das sind so die Infrastrukturvoraussetzungen. Dann können wir uns um die eigentliche Replikation kümmern. Wir legen dafür eine Replikationspolicy an, wo wir festlegen, wie soll die Konfiguration entsprechend aussehen. Erinnert sich noch jemand ans Hyper-V-Szenario, welche Replikationsintervalle ich da so zur Verfügung hatte?
30 Sekunden.
Und 5 Minuten noch dazwischen. Das sind die Werte, die uns Hyper-V Replica als Plattform bietet. Hier nutzen wir jetzt den Configuration Server als Replikationswerkzeug, der in ständiger Kommunikation mit Microsoft Azure steht. Bedeutet, wir haben jetzt nicht diese festgelegten Replikationsintervalle, sondern eine kontinuierliche Übertragung der geänderten Blöcke. Dadurch hängt das jetzt so ein bisschen von meiner Infrastruktur ab, wie groß das Intervall zwischen den entsprechenden Replikationsblöcken ist. Das kann bei nahezu null liegen, wenn ich eben genug Internet Bandbreite zur Verfügung haben und die Latenz nicht zu hoch wird. Und in dem Moment, wo meine Bandbreite vielleicht ein bisschen ausgelastet ist, dann vergrößert sich eben das Intervall, wie veraltet mein Server in Azure ist. Und deswegen konfiguriere ich jetzt hier nicht das Replikationsintervall, sondern einen Schwellwert. Ein Schwellwert, der besagt, wenn ich diese Zeit an Minuten einer virtuellen Maschine überschreite, dann sag bitte Bescheid. Bedeutet in dem Fall, wenn meine virtuelle Maschine länger als 15 Minuten nicht auf aktuellen Stand gebracht wurde, erscheint hier eine Meldung im entsprechenden Alarmierungscenter, der sagt, Achtung, die Replikation dieser virtuellen Maschine ist nicht aktuell. Du solltest vielleicht deine Bandbreite einmal überprüfen. Zusätzlich habe ich die Chance, nicht nur den letzten Recovery Point aufzuheben, sondern auch ältere Wiederherstellungspunkte. Typischerweise mache ich das immer so, dass man einen ganzen Tag an Recovery Points vorhält und nicht nur den letzten. Warum? Erstens verbraucht es kaum mehr Speicherplatz und Speicherplatz ist in Azure eh relativ günstig, aber ich bekomme einen entscheidenden Vorteil. Mit dem letzten Replikationspunkt kann ich mich so vor den Szenarien schützen, über die ich eingangs geredet habe. Mein SAN-System geht kaputt oder mein Rechenzentrum wird überschwemmt und ich muss genau diesen Zustand in Betrieb nehmen. Mehr als die Hälfte aller Desasterfälle wird aber von einer ganz anderen Quelle ausgelöst, die viel gemeiner ist, nämlich uns Menschen. Ja, das können Administratoren sein, die aus Versehen die falsche VM löschen. Das können aber auch Benutzer sein, die eben den Anhang aus der E-Mail öffnen, die dann meinen File-Server mit so einem Trojaner einmal verschlüsseln. Und naja, ein verschlüsselter File-Server hat ganz viele geänderte Blöcke. Die werden eben auch nach Azure übertragen. Bedeutet, wenn ich den letzten Stand in Azure in Betrieb nehme, habe ich das gleiche Problem dort auch. Und deswegen sage ich, halt in Azure bitte auch ältere Zustände vor, denn ich weiß genau, vor einer Stunde, da hatte ich das Problem noch nicht mit meinem File-Server und fahre dann meinen File-Server in Azure auch vor einer Stunde hoch. Ja, ich habe eine Stunde Datenverlust. Aber wenn ich jetzt die Backup-Tapes von vorgestern rausnehmen müsste und meine 5 Terabyte recovern würde, dann wäre ich nicht nach 5 Minuten wieder online und hätte deutlich mehr als eine Stunde Datenverlust. Ist deswegen nicht nur eine Versicherung mehr, sondern 24 Versicherungen mehr. Warum 24 Stunden? Weil ich typischerweise einmal am Tag mein klassisches Backup fahre und wenn ich einen ganzen Tag lang nicht gemerkt habe, dass ich ein Problem habe, kann es eigentlich nicht so dringend sein, dass ich den sofortigen Wiederanlauf brauche. Ansonsten sollte ich vielleicht meine Verfügbarkeitsstrategie überdenken. Aber der stellt noch der Hinweis, Azure Site Recovery ersetzt mein Backup nicht, sondern es ist eine Disaster Recovery Funktionalität für einen schnellen Wiederanlauf mit wenig Datenverlust, aber es ersetzt eben nicht mein Backup mit Langzeitarchivierung und hoher Aufbewahrung. Die Replikation, über die wir bisher gesprochen haben, ist rein blockbasiert, nämlich über diesen Mobility Service, der geänderte Blöcke auf Dateisystemebene nimmt und nach Azure schiebt. Wir haben null Transparenz über die Anwendungen, die dort momentan betrieben werden. Wir möchten aber sicherstellen, dass wir natürlich im Failover-Fall so viel Konsistenz wie möglich haben. Bei einer reinen blockbasierten Replikation kann das mit Datenbanken, Exchange, Active Directory, SQL problematisch werden. Deswegen machen wir zusätzlich in einem gewissen Abstand applikationskonsistente Snapshots. Was ist jetzt ein applikationskonsistenter Snapshot? Kommt drauf an. Bei einer Windows-VM ist das relativ eindeutig, da haben wir VSS in Windows, solange wir denken können. Da machen wir einen VSS-konsistenten Snapshot, applikationskonsistent und crash-konsistent. Haben wir kein Windows bei Linux, sieht die Welt ein bisschen anders aus, da kommt es jetzt drauf an. Im Hyper-V-Szenario haben wir in den Hyper-V-Integrationsdiensten VSS für Linux, bei VMware haben wir das nicht, da haben wir also keine Möglichkeit auf VSS zurückzugreifen, versuchen aber nach Möglichkeit den Filesystem Cache zu flashen, dass wir also dort zumindest alles aufs Dateisystem niedergeschrieben haben, bevor wir den Block replizieren. Das konfigurieren wir einmal. Und haben dann die Möglichkeit, diese Replikationsrichtlinie eben auf unsere Infrastruktur anzuwenden. Als letzter Schritt der Vorbereitung werden wir dann am Ende der Einrichtung gefragt, ob wir das Ganze auch gut geplant haben. Ja, Planung ist immer sehr, sehr wichtig in Projekten. Hier steckt jetzt kein technisches dahinter, sondern wir sagen, jawohl, wir haben sorgfältig geplant oder ich plane irgendwie später. Wie plane ich denn so ein Setup? Die häufigste Frage, die ich dazu stelle, ist, ich muss irgendwie rausfinden, wie groß ist denn meine Gesamtdatenmenge, die ich so zu replizieren habe. Das kriege ich meistens noch relativ schnell raus, ist aber nicht die entscheidende Kennzahl, denn ob ich jetzt ein paar Gigabyte oder Terabyte mehr replizieren muss, dann dauert die initiale Replikation halt länger, aber verändert an meinem Setup ansonsten überhaupt nichts. Viel spannender ist aber, wie viele Daten in meinem System ändern sich denn am Tag, damit ich weiß, was muss ich denn täglich über die Leitung schaufeln, damit die entsprechende Aktualität meiner Replikation auch gewährleistet ist. Wer weiß denn aus dem Kopf ungefähr, wie viele Daten sich grob täglich ändern seiner Maschinen? Mutige Hand hoch. Praktisch keiner. Deswegen helfen wir. Wir bieten einen Capacity Planner an, der bei Hyper-V-Umgebungen oder physischen Installationen sich eben wirklich auf die entsprechenden Systeme verbindet und mitträgt, wie viele Änderungen sind da. Auch das Microsoft Assessment and Planning Toolkit kann man verwenden. Und auch VMware bietet so eine Planning Appliance an, damit man eben auch für VMware-Infrastrukturen herausfinden kann, wie viele Changes treten dann da auf. Hier bieten wir also einfach nochmal ein paar Werkzeuge, um eine Planung vor Projektimplementierung sauber zu gewährleisten. Relativ viele ASR-Projekte, die irgendwie mitten in der Implementierung in Probleme kommen, das sind nicht viele, manchmal passiert das, haben eine nicht ganz ausreichende Planung als Grundlage. Von daher diesen Punkt, auch wenn er ein bisschen niedlich formuliert ist, bitte trotzdem ernst nehmen. Dann haben wir so die Basiseinrichtung der Infrastruktur abgeschlossen. Ja, wir sehen jetzt hier überall entsprechend grüne Häkchen dahinter, das finde ich total klasse. Und wir können dann in unserem Wizard einmal zu Schritt 2 gehen, konkret die Applikationen auswählen, die wir replizieren wollen. Wir haben jetzt unseren Configuration Server und wir wollen jetzt virtuelle Computer replizieren, also Gebrauch machen von unserer VMware-Integration. Dafür haben wir ein vCenter angebunden, wir haben einen Process Server, der die geänderten Blöcke repliziert, angebunden und können loslegen. Loslegen heißt in dem Fall, Microsoft Azure als Ziel auszuwählen, die Azure Subscription auszuwählen, wo die Daten hinterher landen sollen, das Deployment-Modell, wenn die virtuellen Maschinen in Azure hochgefahren werden sollten, auszuwählen, eben mit Resource Manager Unterstützung jetzt, deswegen mache ich davon Gebrauch, und eben das Storage-Konto, den Speicheraccount auszuwählen, wo die entsprechenden Blöcke dann zu einer virtuellen Maschine zusammengesetzt werden. Die Konfiguration des Netzwerkes ist optional. Ich kann an dieser Stelle die Konfiguration des Zielnetzes erstmal für alle virtuellen Maschinen vorgeben, habe aber auch die Chance, eben für jede Maschine individuelle Netzwerksettings festzulegen, dass sie eben aus diesem Adresspool eine virtuelle Maschine per DHCP bekommt oder eine statische IP-Adresse bekommt. Das kann ich entsprechend steuern. Deswegen muss ich nicht zwingend die Konfiguration hier für alle VMs durchführen. So, dann haben wir alle nötigen Voraussetzungen getroffen und können jetzt die virtuellen Maschinen auswählen. Diese VMs sind jetzt discovered worden auf unserem vCenter. Unser Konfigurationsserver hat sich jetzt mit unserer VMware-Infrastruktur verbunden und hat gesagt, zeig mir bitte alle deine VMs, inklusive Hardware-Konfiguration, liste sie mir auf, ob sie Azure Site Recovery kompatibel sind. Die Voraussetzungen für VMware-VMs sind dabei überschaubar. Die Maschine sollte eingeschaltet sein und aktuelle VMware-Tools installiert haben, damit wir die Chance haben, eben die Konfiguration auszulesen und diesen Mobility-Service, den ich eingangs gezeigt habe, in die entsprechende VM zu installieren. Das erfolgt im Idealfall auch hier automatisiert über eine Push-Installation von dem Konfigurationsserver direkt heraus. Ich kann aber auch die Installationsdatei nehmen, manuell installieren, über meine Softwareverteilung verteilen. Da bin ich völlig frei. Hauptsache, dieser Mobility-Service landet eben in den entsprechenden virtuellen Maschinen. Und neben Windows-Maschinen nehme ich jetzt hier eben auch mal eine Red Hat Enterprise-Maschine mit, um auch die Linux-Konsistenz in unserem Support dabei zu gewährleisten. Auch das ist für VMware seit heute Morgen vollständig supported und für die Produktion freigegeben, inklusive einem Failback in die Infrastruktur zurück. Diese Maschinen kann ich noch ein bisschen im Detail konfigurieren. Zum einen gebe ich jetzt hier das Benutzerkonto an, mit dem sich mein Konfigurationsserver auf die VM verbindet, um diesen Mobility-Service zu installieren. Je nachdem, wenn ich jetzt Windows und Linux gemischt habe, muss ich vielleicht verschiedene Accounts haben. Und auch hier habe ich wieder auf meinem lokalen Server ein Benutzerkonto hinterlegt, was ich jetzt hier auswähle, aber die Credentials eben nicht in der Cloud habe, sondern ausschließlich in meiner Infrastruktur habe. Und wenn ich, auch das ist ein Vorteil des VMware-Szenarios in der aktuellen Situation, wenn ich mehrere Datenträger an einer virtuellen Maschine habe, habe ich die Chance, auch hier entsprechende Filterungen vorzunehmen. Hier in meinem Szenario sind das alles Single-Disk-Instanzen, deswegen ist die Option hier nicht verfügbar. Dann haben wir die virtuellen Maschinen für einen Failover soweit vorbereitet. Wir haben unsere Replikationsrichtlinie ausgewählt, die ich vorhin angelegt habe und erläutert habe. Jetzt haben wir noch eine Option, Multi-VM-Konsistenz. Wofür sorgt die? Die sorgt dafür, dass wenn ich jetzt virtuelle Maschinen habe, die eine direkte Abhängigkeit von haben, ich sag mal zwei Datenbankserver, die eine Tabelle untereinander aufteilen, dass die immer von meinem Recovery Point vollständig identisch sind. Bedeutet immer, wenn ich geänderten Blöcke von Server 1 repliziere, dass auch für den gleichen Zeitpunkt die geänderten Blöcke von Server 2 repliziert werden. Es ist relativ schön, um eben den Wiederherstellungsprozess im Failover-Fall zu vereinfachen und sicherzustellen, dass meine Daten konsistent sind, sorgt aber für eine höhere Komplexität auf meinem Management-Server. Soll ich deswegen also nur aktivieren, wenn ich diesen Fall auch wirklich habe, aber wir bieten diese Option, wenn sie gewünscht ist, brauche ich in meinem Szenario aber nicht, sondern wir gehen einmal weiter. Dann habe ich auch hier für den zweiten Schritt alle meine Voraussetzungen erfüllt und die Replikation startet jetzt, wenn ich eben hier auf Enable Replication klicke und dann erfolgt die Replikation von meinen VMs dahinter. Auch das habe ich schon mal vorbereitet, dass wir jetzt nicht warten müssen, bis diese 200 GB über meine UMTS-Leitung hier gehen oder das Hotel-WLAN, sondern nutzen jetzt einfach virtuelle Maschinen, die sich schon in Azure befinden. Für den Fall der Fälle, dass ich den Azure in Betrieb nehme, möchte ich das natürlich auf kontrollierte Art und Weise machen. Und genau dafür ist der dritte Punkt, den wir in unserem Wizard hier sehen, da, nämlich um einen Wiederherstellungsplan zu erstellen. In meinem Wiederherstellungsplan gehe ich fest, wie zum Beispiel die Startreihenfolge der virtuellen Maschinen aussehen soll, dass ich dafür sorge, dass meine Active Directory Domain Controller starten, bevor ich auf die Idee komme, meine ERP-Server zu starten, dass eben meine File-Server, wo meine Datenbanken drauf liegen, vorher verfügbar sind, bevor ich meine SQL-Server starte. Solche Abhängigkeiten hinterlege ich hier oder eben manuelle Aktionen, wie das, was ich vorhin angedeutet habe, dass ich sage, ich möchte einen manuellen Failover-Prozess auslösen und treffe ganz bewusst die Entscheidung, der Standort Düsseldorf ist verloren, wir fahren jetzt unser Notfallrechenzentrum in Escher hoch, dass jemand auf diesen großen roten virtuellen Buzzer drückt an der Stelle und sagt, alles klar, wir führen diesen Failover durch. Wenn wir diese Konfiguration vollständig und richtig gemacht haben, dann sieht das hinterher so aus. In meinem Fall habe ich jetzt hier mal 6 virtuelle Maschinen vorbereitet. Das sind Maschinen, die momentan on-premise in Betrieb sind. Ja, auf meinem VMware-Host. Die sind geschützt und die Replikation ist so weit, dass die Konsistenz gegeben ist. Die Integrität ist okay, das sieht alles sehr, sehr gut aus und wir könnten jetzt entsprechend ein Failover durchführen. Damit ein Failover erfolgreich sein kann, muss ich noch eine kleine Abhängigkeit konfigurieren, nämlich das Zielnetzwerk angeben, in das ein Failover erfolgen soll. Ich habe auch die Chance, wenn ich jetzt mehrere Netzwerke in Azure konfiguriert habe, auch im Failover-Fall mich nochmal umzuentscheiden, auch wenn ich vorher eine andere Netzwerkkonfiguration hinterlegt habe. Und jetzt können wir verschiedene Arten von Failover durchführen. Also wir sind schon am Ende unserer Konfiguration angelangt. Das war der gesamte Ende-zu-Ende-Prozess für die Einrichtung von Azure Site Recovery, gestützt durch das neue Azure-Portal. War jetzt nicht so komplex, oder? Kann man mal abarbeiten. Man braucht auch nicht so lange. Wenn man weiß, was man tut, ist man relativ schnell damit durch. Und der Wizard verrät einen zum Glück, dass man die nötigen Dinge weiß, die man so tun muss. Und damit funktioniert das ganz gut. Fangen wir mal an mit meinem Lieblings-Failover-Szenario, nämlich dem Test-Failover. Das Test-Failover-Szenario ist eigentlich mal dazu gedacht gewesen, zu überprüfen, dass die Dinge, die ich nach Azure repliziere, auch in Azure konsistent ankommen. Was passiert? Ich nehme von meiner ausgeschalteten virtuellen Maschine in Azure einen Snapshot in einen isolierten Bereich und fahre ihn dort hoch. Isoliert deswegen, weil ich meine Quellumgebung weiterhin laufen lasse. Ja, ich mache jetzt nicht mehr für meinen Disaster Recovery Drill ein komplettes Shutdown meiner kompletten Infrastruktur, sondern sage dann Donnerstagnachmittag um 15.17 Uhr, ich möchte jetzt mal Disaster Recovery Test durchführen und fahre einen Klon meiner Infrastruktur in Azure hoch. Von einer virtuellen Maschine, von wenigen virtuellen Maschinen und allen virtuellen Maschinen. Und kann jetzt überprüfen, läuft das alles? Muss ich noch was automatisieren? Muss ich noch Abhängigkeiten abbilden? In den meisten Fällen sind vielleicht noch kleinere Tätigkeiten zu erledigen, was zum Beispiel die Anpassungen angeht an neue IP-Adressen. Das hinterlege ich dann einfach an entsprechenden Skripten, sodass ich gewappnet bin für den Fall der Fälle, wenn ich einen wirklichen echten Failover durchführen muss, dass ich eben einen Ein-Klick-Failover mit der nötigen Automatisierung habe. Aber dieses Test-Failover-Szenario, was ich jetzt in meinem Fall von meinem lokalen Server nach Azure durchführe, hat einen ganz anderen schönen Vorteil. Und zwar haben wir jetzt in Azure eine nahezu Echtzeitkopie, immer aktuell, unserer produktiven IT-Infrastruktur, die wir jetzt nach Bedarf, ohne Voranmeldung und unendlich viel Kapazitäten hochfahren können. Zu Deutsch, die perfekte Testumgebung. Wer hat denn so eine Testumgebung in der Qualität heute zur Verfügung? Hand hoch. Keiner, weil es viel zu aufwendig ist und viel zu teuer ist, sowas extra zu pflegen, aber es empfiehlt sich doch immer bei Konfigurationsveränderungen in der Produktion, das vielleicht vorher mal getestet zu haben. Jetzt nehme ich Azure, fahre meine Maschinen, die ich dafür brauche, hoch und betreibe sie über kurze Zeit, teste meine entsprechenden Changes und meine Primärinfrastruktur ist davon überhaupt nicht beeinflusst. Bedeutet auch, die Replikation läuft im Hintergrund weiter, weil ich eben eine isolierte Kopie davon habe und habe für alle meine Testszenarien, die ich mir so vorstellen kann, völlig unabhängig von ASR, eine immer aktuelle Testumgebung und auch Entwicklungsumgebung auf Knopfdruck ohne Voranmeldung zur Verfügung. Wenn ich jetzt über das Test-Failover VMs in Azure starte, bezahle ich natürlich für die Compute-Leistung dahinter, aber weil ich eine minutengenaue Abrechnung dahinter habe, ist es die günstigste Testumgebung, die ich mir so vorstellen kann in der Qualität. Kurze Frage? Nein, die Replikation läuft weiter. Der Test-Failover nimmt jetzt den geraden Azure-aktuellen Stand, macht davon Storage-Snapshot und berührt die aktuelle Replikation gar nicht, sondern macht alles, was jetzt passiert, völlig autark. Und Sie haben autarkes Netzwerk, lassen sich dann reinverbinden per VPN oder per RDP, wenn Sie den Port öffnen und können darin dann parallel zu Ihrer bestehenden Infrastruktur arbeiten. Das ist das Charmante vom Test-Failover.
Das ist eine Kopie, die Replikation und dann einmal noch, wo er jetzt eine Klon gemacht hat.
Genau, da wir von Stereo Snapshot reden, referenzieren wir natürlich auf die gleichen Daten dahinter, aber es ist ein unabhängiger Prozess dahinter, der eben sicherstellt, dass meine laufende Replikation und auch meine Primärumgebung in keiner Weise beeinflusst werden. Genau, in dem Moment, wo ich sage, ich beende das Test-Failover, dann werden alle Systeme, die ich daran benutzt habe, einfach wieder entfernt. Meine Replikation in Azure ist immer noch da, meine Systeme in Azure sind immer noch da, die Replikation ist da weiter auf dem aktuellen Stand und meine Testumgebung bereinigt sich hinterher von selber. Auch das ein schöner Vorteil dieses Testszenarios. Letzte Frage. Wenn ich das möchte, ja. Ich habe die Chance, eigene Netzwerke zu definieren, wenn ich das Test-Failover durchführe und sie können Network Security Groups darauf legen, wo sie eben den Zugriff auf Protokollebene steuern können. So, die weiteren Szenarien sind dann natürlich die, ich sag mal, echten Failover, die wir hoffentlich nie brauchen, aber für den Fall der Fälle wollen wir vorbereitet sein, genau für machen wir das Spielchen. Bei einem ungeplanten Failover habe ich jetzt am einfachsten die Möglichkeit zu sagen, starte meine Umgebung in Azure so aktuell wie möglich. Nimm nämlich den letzten Recovery Point. Der ist vielleicht ein paar Sekunden alt. Bedeutet, ich habe ein paar Sekunden Datenverlust, aber nicht mehr als das. RPO von nahezu null. Schon mal super. Wenn ich jetzt sage, ja, mein Exchange-Server, der hat jetzt irgendwie, meckert er ein bisschen bei den Datenbanken rum, weil mit der blockbasierten Replikation das nicht unbedingt die schönste Variante ist, kann ich eben auch den letzten applikationskonsistenten Snapshot aktivieren oder jeden beliebigen anderen, den ich dann eben auswählen kann von den von mir vorgehaltenen entsprechenden Replikationsintervallen in Azure. Und wenn ich sage, okay, beim ungeplanten Failover, da muss ich nicht noch darauf warten, dass noch irgendwie ausstehende Replikationszyklen stattfinden, sondern ich weiß, da kommt nichts mehr, mein SAN-System ist explodiert, da werden keine Daten mehr gesendet, dann fahre ich eben das hoch, was da ist. Im Hyper-V-Szenario habe ich auch die Chance, ein geplantes Failover durchzuführen. Bedeutet, dort habe ich eine Chance des kontrollierten Herunterfahrens, wenn ich weiß, ich muss meine Umgebung in meinem Primärrechenzentrum abschalten, möchte den Azure in Betrieb nehmen. Stromabschaltungen, USV-Wartungen oder auch IT-Umzüge. Schon mal einen IT-Umzug mitgemacht hat, also einen physischen Umzug eines Rechenzentrums, der weiß, dass das aufwendig ist. Typischerweise nimmt man jetzt so Zeiten wie im Mai, wo dann Donnerstag Feiertag ist, Freitag Brückentag, dann wird halt mal nicht gearbeitet und dann geht man halt mittwochs abends mit ganz vielen Leuten ins Rechenzentrum und hofft mit ganz viel Arbeit und Nächte durchmachen, dass man montags früh um 7 fertig ist. Mit Azure Site Recovery sage ich, ich mache zu einem kontrollierten Zeitpunkt samstags nachts um 3 meinetwegen eine Umschaltung, kontrolliertes Runterfahren meiner Primärumgebung, kontrolliertes Hochfahren Azure ohne Datenverlust, weil ich den Prozess kontrolliere und arbeite jetzt eben ein paar Tage in Microsoft Azure, meinem Backup-Rechenzentrum und kann jetzt ganz normal morgens um 9 hingehen und meine Produktivserver rausschrauben, ganz entspannt in der neuen Lokation in Betrieb nehmen und wenn das aus welchen Gründen auch immer komplizierter ist und ein bisschen länger dauert, habe ich keinen Impact auf meine Produktion. Dann laufen meine Systeme eben 2 Tage länger in Azure und dann zahle ich eben 2 Tage länger Compute Power, aber die 2 Tage sind dabei zum Glück relativ kostenneutral. Und das sind so Mehrwerte, die uns Azure Site Recovery dabei bietet. Das war der Ende-zu-Ende-Prozess für VMware. Für die Hyper-V-Szenarien, weil wir auf Host-Ebene replizieren, geht es noch ein bisschen einfacher. Bei den physischen Serversystemen haben wir nicht die Chance, die Hardware-Erkennung über ein vCenter durchzuführen, sondern da müssen wir eben manuell mitgeben, wie die Hardware-Konfiguration der virtuellen Maschinen in Azure aussieht. Aber ansonsten sieht der Prozess ziemlich gleich aus. Aber damit können wir VMware, Hyper-V und auch physische Serversysteme vollständig entsprechend sichern. Und das ist der Weg, wie wir heterogene Infrastrukturen heute nach Azure schützen können. Letzte Frage von Ihnen.
Also habe ich das richtig verstanden, bei der VMware-Geschichte ist es halt mit dem Zwischenserver, sage ich jetzt mal, dem Replication-Server.
Ja. Genau, ein Hyper-V-Szenario hat sich in der Architektur technisch gesehen auf On-Premise-Ebene nichts verändert, nur dass wir jetzt eben auch die Unterstützung für das neue Portal und das Resource-Manager-Modell haben. Aber ich brauche dort keinen Replikationsserver. Resource Manager ist seit heute Nacht aus der Preview-Phase raus und GA gegangen. War ungefähr 6 Wochen im Private Preview, dann 3 Wochen im Public Preview und ist seit heute offiziell supported. Ja, Ja, wir haben vor anderthalb Wochen etwa ungünstige E-Mail verschickt, nämlich den Entwurf unseres GA-Announcements haben wir mal an den weltweiten Azure-Kundenverteiler verschickt, aber das echte GA-Announcement war dann heute. Wenn noch Fragen zu den Szenarien da sind, stehe ich gerne noch ein bisschen zur Verfügung. Ansonsten hat man, glaube ich, so ein bisschen Eindruck bekommen, wie die Konfiguration, vor allem auch die Möglichkeiten von Azure Site Recovery aussehen, um mir ein effizientes Backup-Rechenzentrum zur Verfügung zu stellen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und weiß, dass ich zwischen Ihnen und dem Kuchen stehe und deswegen gehe ich da mal schnell aus dem Weg. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.